Wir halten uns mit Triggerwarnungen normalerweise zurück. Heute möchte ich trotzdem eine Warnung aussprechen. Es wird in dieser Episode viel um die grausame Realität des Krieges gehen. Und ich verstehe jede und jeden, für den die furchtbaren Bilder und Geschichten der gegenwärtigen Kriege schon unerträglich genug sind. Wir könnten es uns und euch natürlich auch einfach machen und uns mit allgemeinen Floskeln begnügen, aber damit würden wir unserem heutigen Thema und der Hauptperson dieser Folge nicht gerecht werden. Denn ein wichtiger Teil dieser Geschichte ist ein Buch, das gerade wegen seiner schonungslosen Darstellung der Schrecken des Schlachtfeldes berühmt wurde. Ein schmales Bändchen, keine 100 Seiten, erschienen im Jahr 1862. Der Titel klingt nach einer romantischen Urlaubserzählung. Un souvenir de Solferino, eine Erinnerung an Solferino. Geschrieben hat es ein Schweizer Geschäftsmann, Henri Dunant. 1859 reist er in geschäftlichen Angelegenheiten durch Italien. Dort tobt zu dieser Zeit der Sardinische Krieg und Dunant wird in der Nähe des Örtchens Solferino unfreiwillig Zeuge einer Schlacht. Besser gesagt, ihre Auswirkungen. Dunant erreicht das Schlachtfeld wenige Stunden nach dem Ende der Kämpfe. Was er sieht, wird er nie vergessen. Und seine Erinnerungen an Solferino sorgen dafür, dass es der Welt bis heute im Gedächtnis bleibt. Denn ein solches Buch wurde bis dahin nicht veröffentlicht.
Dieses Buch hat insofern ein bemerkenswertes Echo, als bis zu Dunants Schilderung der Schlacht von Solferino die Menschen es gewöhnt waren, den Krieg als patriotische Veranstaltung, in der nur Helden da sind, die alle fürs Vaterland bereitwillig sterben, dargestellt werden. Und in Dunants Buch haben wir vielleicht nicht zum ersten Mal, aber doch zum ersten Mal wirksam, den Umstand, dass die Schlacht in allen ihren Gräueln dargestellt wird.
Das ist Professor Rainer Schlösser. Im Hauptberuf lehrte er bis vor kurzem romanische Sprachwissenschaft an der Uni Jena. Seit 25 Jahren ist er außerdem ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz tätig und leitet aktuell das Rotkreuz-Museum in Luckenwalde. Der perfekte Begleiter für diese Episode. Denn wir erzählen heute die Geschichte des Roten Kreuzes. Und die nahm ihren Anfang mit der Schlacht von Solferino und eben jenem Buch, das Henri Dunant darüber schrieb.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siegel der Medizin, einem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Zeitreise zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und wo nötig mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Das Örtchen Solferino liegt in der Lombardei, nur gut 10 Kilometer vom Gardasee entfernt. Am 24. Juni 1859 zerreißt Kanonendonner die Stille und hüllt die idyllische Landschaft in Rauch. 130.000 Soldaten des Kaisertums Österreich stehen 150.000 Mann, eine Allianz aus dem Königreich Sardinien und Frankreich, unter Napoleon III. Gegenüber. 30.000 Soldaten sterben oder werden verletzt. Über den Morgen nach dem Gemetzel schreibt Henri Dunant in seinen Erinnerungen: Die ersten Sonnenstrahlen beleuchteten eines der furchtbarsten Schauspiele, das sich dem Auge darzubieten vermag. Überall war das Schlachtfeld mit Menschen- und Pferdeleichen bedeckt. Die Ortschaften zeigten überall Spuren der Gewehrchargen, der Stückkugeln, Raketen, der Bomben und Granaten. Die Mauern sind zerrissen, von Kugeln durchbohrt. Die Bewohner beginnen, die Keller zu verlassen. Ihr verstörtes Aussehen zeugt von dem Schrecken, den sie ausgestanden. Die Verletzten, welche während des Tages aufgeladen wurden, waren bleich, eingefallen, vollkommen erschöpft. Die einen und insbesondere die arg Verstümmelten schauten scheinbar stumpfsinnig drein. Ihre Augen blickten stier ihre Retter an, aber dennoch zeigten sie sich nicht unempfindlich für ihre Schmerzen. Andere waren unruhig. Sie zuckten konvulsivisch zusammen. Diejenigen mit offenen Wunden, bei denen bereits die Entzündung um sich gegriffen, waren wütend vor Schmerz. Sie verlangten, dass man ihren Leiden durch einen schnellen Tod ein Ende mache, und mit verzerrtem Antlitz wandten sie sich im letzten Todeskampf. Splitter jeder Art, Knochenstücke, Teile von Kleidern, der Ausrüstung oder der Fußbekleidung, Erde und Stücke Blei machten die Wunden gefährlicher durch den geübten Reiz und vermehrten dadurch die Qualen der Verwundeten. Derjenige, welcher diesen ausgedehnten Schauplatz des Kampfes vom vorigen Tag durchwanderte, traf auf jedem Schritt und inmitten einer Verwirrung ohnegleichen unaussprechliche Verzweiflung und Elend in allen Gestalten. So hat damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, noch niemand über den Krieg geschrieben.
Das heißt, er schreibt nicht nur, der Soldat wurde verletzt, sondern er beschreibt haargenau, wie er verletzt wurde, welche Art und Weise die Wunden waren, wie auf dem Schlachtfeld die verletzten Soldaten dahin krepierten. Alles das schreibt er haargenau.
Das Schlachtfeld gilt damals als Feld der Ehre, auf dem sich Männer messen, eine Bühne für Heldentaten. Die Realität aber ist die Hölle, ein brutales Abschlachten, das keine Rücksicht auf Mut und Ehre nimmt. Der industrialisierte Krieg des 20. Jahrhunderts ist bei Solferino bereits zu erahnen, während die Soldaten noch immer in geschlossener Formation und ebenso aufwendigen wie unpraktischen bunten Uniformen ins feindliche Feuer marschieren. Mich haben besonders die Stellen im Buch beeindruckt, an denen Dunant vom Panorama des Grauens plötzlich auf den Einzelnen zoomt und das ganze Leid zeigt, das der Verlust auch nur eines einzigen Menschenlebens bedeutet. Ein Sohn, der Liebling seiner Eltern, den eine zärtliche Mutter während einer langen Reihe von Jahren aufgezogen und gepflegt, über dessen geringstes Unwohlsein sie sich erschreckt. Ein schmucker Offizier, von seiner Familie geliebt, der Frau und Kinder zu Hause gelassen. Ein junger Soldat, der beim Abmarsch ins Feld seine Braut verließ, oder wie wohl ein jeder eine Mutter, Schwestern, einen alten Vater daheim hatte. Da liegt er nun im Kot, im Staub und in seinem Blut gebadet. Sein männlich schönes Antlitz ist unkenntlich. Der feindliche Säbel oder die Kartätschenkugel haben es nicht verschont. Er leidet, und er stirbt. Und sein Leib, der Gegenstand so langer Pflege, jetzt geschwärzt, angeschwollen, verstümmelt, wird da, wie er ist, in eine kaum ordentlich gegrabene Grube geworfen, nur mit einigen Schaufeln Kalk und Erde bedeckt, und die Raubvögel schonen seine Hände und Füße nicht, welche beim Abspülen der Erde, ob in der Ebene oder auf dem Abhang, herausschauen aus dem Grabe. Man wird wohl wiederkommen, Erde aufschütten, vielleicht ein hölzernes Kreuz aufrichten, aber das wird alles sein. Henri Dunant, der Autor dieser Zeilen, wird am 8. Mai 1828 als Jean-Henri Dunant in Genf geboren. Die Kaufmannsfamilie ist wohlhabend und verfügt über einigen Einfluss in Genf. Die Dunants sind strenge Calvinisten. Wesentlicher Bestandteil dieser besonderen Spielart des Protestantismus ist die Lehre von der Vorbestimmung. Gott hat demnach schon am Anbeginn der Zeiten festgelegt, welchen Menschen er seine Gnade schenkt und wem die Verdammnis bestimmt ist. Da das alles schon feststeht, spielt unser Handeln auf Erden keine Rolle bei der Frage, in welcher Abteilung der Ewigkeit wir nach dem Tod landen. Da wir aber nicht wissen, ob wir erwählt oder verworfen wurden, sollten wir stets so handeln, als ob wir erwählt wären. also sehr gottgefällig leben, fleißig sein, uns in Enthaltsamkeit üben, Luxus ablehnen. Ehrlich gesagt kommt mir das ein bisschen unlogisch vor. Wenn es für meinen Platz im Himmel keine Rolle spielt, ob ich auf der Erde gottesfürchtig lebe oder fröhlich vor mich hin sündige, dann weiß ich nicht, was gegen Letzteres spricht. Aber egal. Die Calvinisten jedenfalls haben einige Methoden entwickelt, um schon zu Lebzeiten herauszufinden, ob Gott sie ins Töpfchen oder ins Kröpfchen sortiert hat. Eine davon ist Geschäftstüchtigkeit. Wenn du ein Business aufbaust und super erfolgreich damit bist, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass Gottes Segen auf dir ruht. Geschäftlicher Erfolg ist im Calvinismus also erstrebenswert und in Gottes Sinne. Natürlich nur, wenn du den Gewinn nicht für Luxus verschwendest, sondern ihn benutzt, um noch mehr Geld zu verdienen. Es heißt manchmal, dass der Calvinismus mit seiner strengen Arbeitsethik eine der Grundlagen für den Aufstieg des Kapitalismus sei. Ich erzähle davon so ausführlich, weil diese Vorstellung für den calvinistisch erzogenen Henri Dunant eine große Bedeutung hat und weil er an einem Punkt seines Lebens beinahe daran zerbrechen wird. Natürlich gehört auch die Barmherzigkeit zu den Pflichten guter Calvinisten. Henris Mutter Antoinette ist für Arme und Kranke tätig. Sein Vater Jean-Jacques sorgt sich um Waisen und Vorbestrafte. Der Junge begleitet die Mutter ins Spital, den Vater ins Gefängnis und er scheint in dieser Arbeit aufzugehen. 1846, mit 18 Jahren, wird er Mitglied der Genfer Almosengesellschaft und setzt sich für Bedürftige ein. Ein Jahr später gründet er mit anderen die Donnerstagsvereinigung. Hier treffen sich junge Männer einmal in der Woche, ich vermute donnerstags, um gemeinsam die Bibel zu studieren und Bedürftigen zu helfen. Aus dieser Vereinigung heraus entsteht 1852 ein Genfer Ableger des christlichen Vereins junger Männer, CVJM. Vielen wahrscheinlich besser als YMCA, Young Men's Christian Association, bekannt. 3 Jahre später wird auf Dunants Betreiben hin in Paris der CVJM-Weltbund, die World Alliance of YMCAs, gegründet. Mit gerade einmal 27 Jahren betritt er das erste Mal die Weltbühne, ruft eine Organisation von globalem Ausmaß ins Leben und bereitet unabsichtlich den Weg für einen der ganz großen Disco-Hits der 1970er Jahre. Schulisch und beruflich ist es nicht so gut gelaufen. Aufgrund schlechter Noten hat er das Gymnasium vorzeitig verlassen und eine Lehre als Bankangestellter begonnen. Doch ein Job bei der Bank ist nichts für den jungen Mann mit den großen Ambitionen und dem großen Herzen. 1853 besucht er, zu diesem Zeitpunkt noch als Angestellter, erstmals Algerien. Sein Auftraggeber ist die Genfer Handelsgesellschaft der Schweizer Kolonien von Sétif. Und wer sich jetzt wundert, dass die Schweiz Kolonien hatte, dem geht es wie mir, als ich das erste Mal gelesen habe. Naja, die Schweizer Kolonien von Sétif sind tatsächlich nur ein Stück Land innerhalb der französischen Kolonie Algerien, das die Genfer Handelsgesellschaft von der französischen Regierung erworben hat. 20.000 Hektar für ein paar hundert Siedler und ein bisschen Landwirtschaft. Die Schweiz ist keine Kolonialmacht, profitiert aber vom Kolonialismus. Dunants Aufgabe nach seiner Rückkehr in die Schweiz ist es, Siedler für Sétif zu finden. Er erledigt die Aufgabe zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber, unter anderem indem er Anzeigen verfasst, in denen er arme Schweizer mit dem Versprechen von eigenem Land und billigen einheimischen Arbeitskräften nach Algerien lockt. Mit 28 Jahren gründet er eine eigene Kolonialgesellschaft, sammelt Geld bei Verwandten, Freunden und abenteuerlustigen Anlegern ein und erwirbt selbst Landkonzessionen in Algerien. In der Nähe der berühmten römischen Ruinen von Djemila lässt er Mühlen bauen und hofft auf das große Geschäft in und mit der Kolonie. Üble Sache, das ist uns heute klar. Damals jedoch wurde es kaum in Frage gestellt. Und zumindest setzt sich Dunant auch mit der Frage der Gerechtigkeit auseinander.
Es ist zumindest nicht überliefert, dass er sich da irgendwie unfair, unanständig benommen hätte in kolonialistischem Sinne. Während seiner Zeit in Algerien hat Dunant sich ja auch mit der gesellschaftlichen Situation dort beschäftigt. Und eines seiner Werke ist eines, in dem er dafür plädiert, die Sklaverei abzuschaffen. Was sich nicht nur auf Algerien beziehen sollte, sondern auf andere Teile der Welt auch. Was auch wieder so ein Ausdruck ist, dass er global gedacht hat.
Geschäftlich gerät er bald in Schwierigkeiten. Obwohl Dunant mittlerweile auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, verhalten sich die Kolonialbehörden nicht gerade kooperativ. 1859 beschließt Henri Dunant, sich an deren Vorgesetzten zu wenden, Napoleon III., zu jener Zeit gerade schwer mit dem Sardinienkrieg beschäftigt. Dunant reist nach Europa. Er hofft, den Kaiser bei Solferino zu treffen, um sein Anliegen vorzubringen.
Und Dunant war dann so optimistisch zu glauben, dass auch mitten im Krieg Napoleon Zeit für Dunants Algerien-Geschäfte haben würde und ist hingefahren, um ihn dort zu treffen. Und er kam eben genau an dem Abend an, als die Schlacht in Solferino gerade zu Ende war. Man liest häufig, dass Dunant Augenzeuge der Schlacht gewesen sei. Aber die Schlacht selber hat er nicht erlebt, sondern eben nur hinterher das in Anführungsstriche Ergebnis der Schlacht in Gestalt der vielen verwundeten und auch toten Soldaten.
Zwar gibt es Spitäler, Ärzte und Verbandszeug, aber das alles ist völlig unzureichend.
Also es gab natürlich auch einen militärischen Sanitätsdienst vor der Gründung des Roten Kreuzes. Allerdings war das keine kontinuierliche Einrichtung, sondern dann, wenn es zu Konflikten kam, dann wurden zwischen den Kriegsparteien Abkommen vereinbart, wie man denn mit verletzten Soldaten umgeht. Und wenn der Krieg vorbei war, dann galt auch der Vertrag nicht mehr, dann war er zu Ende. Und in der Regel war es so, je nach Ausdehnung der Schlacht, dass der militärische Sanitätsdienst in der Regel zahlenmäßig viel zu klein war für die große Zahl von Verletzten, die dann im Fall der Fälle eben anfiel.
Dunant schreibt: In der französischen Armee wurde eine gewisse Anzahl Leute per Kompanie bestimmt, um die Toten zu suchen und zu begraben. Unglücklicherweise darf wohl angenommen werden, dass bei der Hast, mit welcher diese Arbeit vollführt wurde, auch hin und wieder ein Lebender mit den Toten begraben wurde. Castiglione verwandelte sich in ein weites, improvisiertes Spital. Das Spital, die Kaserne, sowie die Kirchen wurden mit Verwundeten angefüllt. Man musste nun auch auf den Straßen, in den Höfen und auf den Plätzen Stroh legen. Auch die Privathäuser füllten sich bald mit Verwundeten. Offiziere und Soldaten wurden von den Eigentümern aufgenommen. Die einen suchten eifrig in den Straßen nach einem Arzt für ihre Gäste. Andere verlangten, dass man doch die Leichname aus ihren Häusern wegtrage. Über viele Seiten hinweg beschreibt Henri Dunant die Leiden der Verwundeten in all ihren grausamen und unmenschlichen, nein, eigentlich gerade menschlichen Details, die Verzweiflung und die Schmerzen, den Eiter, das Blut, die Würmer, die sich an entzündeten Wunden laben. Dunant bleibt kein stummer Zeuge. Er ist im Geist der tätigen Nächstenliebe erzogen worden und er kann organisieren.
Und da hat er dann gleich seine Geschäfte hinten runterfallen lassen und hat mithilfe der lokalen Bevölkerung die Verletztenfürsorge organisiert. Er kümmerte sich um die Organisation der medizinischen Fürsorge der Verletzten, aber er kümmerte sich auch um die, ich sag jetzt mal, psychische Verfassung, indem er ja auch für die verletzten Soldaten zum Beispiel Briefe an die Familie geschrieben hat und Ähnliches.
Obgleich jedes Haus zu einer Herberge für Verwundete geworden war, so gelang es mir doch, eine gewisse Anzahl Frauen aus dem Volk zusammenzubringen, welche ihr Möglichstes taten, um bei der Pflege der Verwundeten behilflich zu sein. Es handelte sich jetzt nicht mehr um Amputationen oder andere Operationen allein. Man musste auch den sonst an Hunger und Durst sterbenden Leuten zu essen und zu trinken geben, ihre Wunden verbinden oder ihre blutenden, mit Kot und Ungeziefer bedeckten Körper waschen. Und das alles inmitten von giftigen, stinkenden Ausdünstungen, unter dem Klagegeschrei und den Schmerzensrufen der Verwundeten und bei einer erstickenden Hitze. Bald war ein Kern von solchen Freiwilligen gebildet und die lombardischen Frauen eilten zu denen, welche am stärksten schrien. Ich für meinen Teil suchte, so viel immer möglich, die Hilfeleistung zu organisieren. Dunon und die Frauen von Castiglione kümmern sich um alle Verwundeten, ob sie nun zu den siegreichen Truppen Sardiniens und Frankreichs gehören oder zu den besiegten und verhassten Österreichern. Dunon sieht nicht Freund und Feind, er sieht leidende Menschen. Und das ist damals alles andere als selbstverständlich. Allein da die Frauen von Castiglione sahen, dass ich keinen Unterschied zwischen den Nationalitäten machte, ahmten sie mein Beispiel nach, indem sie alle diese Leute von so verschiedener Abkunft und ihnen ja alle gleich fremd mit demselben Wohlwollen behandelten. Tutti fratelli, sagten sie oft mit bewegter Stimme. Ehre diesen mitleidigen Frauen, diesen jungen Mädchen von Castiglione. Tutti fratelli, eigentlich sono tutti fratelli, heißt so viel wie alle sind Brüder. Bis heute ist es einer der Leitsprüche der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. 1862 erscheint das Buch »Eine Erinnerung an Solferino«. Die erste Auflage lässt Dunant auf eigene Kosten drucken.
Die erste Auflage von 1000 Exemplaren hat Dunant ja extra für den Versand an, heute würde man sagen, Multiplikatoren herstellen lassen. Er hat es an Charles Dickens zum Beispiel geschickt und von Charles Dickens gibt es dann in der von ihm herausgegebenen Literaturzeitschrift eine regelrechte Werbung für das Buch, indem er die wichtigsten Passagen der Rotkreuz-Idee dann ins Englische übersetzt.
So sah Influencer-Marketing vor 160 Jahren aus. Schon nach 3 Monaten erscheint eine zweite Auflage, kurz darauf Übersetzungen in viele Sprachen. Das Buch entwickelt sich zu einem Bestseller. Dunant beschränkt sich nicht auf die damals unerhörten Schilderungen des Krieges, sondern beschreibt eine revolutionäre Idee. Auf der Basis strikter Neutralität sollen in allen Ländern Hilfsorganisationen gegründet werden, die sich im Krieg um die Verwundeten kümmern.
Diese Neutralität war eigentlich der wichtigste Gedanke, weil zuvor die militärischen Sanitäter ja es gewöhnt waren, sich nur um die eigenen Verletzten zu kümmern. Und das war ja schon das, was Dunant in Solferino beseitigen wollte, dass sich die eingesetzten Helferinnen, meistens waren es ja Frauen, um jeden kümmern.
Im Februar 1863 gründen Henri Dunant und 4 weitere Bürger, darunter der Jurist Gustave Monnier und der Armeegeneral Guillaume-Henri Dufour, das Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege, das es sich zur Aufgabe setzt, Dunants Ideen umzusetzen. Schon im Oktober desselben Jahres findet in Genf eine erste internationale Konferenz statt, zu der Vertreter aus 16 Ländern zusammenkommen. Man beschließt die Gründung nationaler Gesellschaften der Verwundetenpflege, einigt sich auf das Prinzip der Neutralität und findet ein Symbol, das seither für Menschlichkeit und Hilfe in Kriegen und bei Katastrophen steht. Die farbliche Umkehrung der Schweizer Nationalflagge, das Rote Kreuz. Die neue Idee hat viele Gegner, auch von unerwarteter Seite. Pazifistinnen und Pazifisten werfen Dunant vor, er wolle den Krieg nur humaner machen, statt an seiner Beseitigung mitzuwirken. Damit würde er gerade das Gegenteil erreichen. Die Hemmschwelle, einen Krieg zu führen, würde weiter sinken, nach dem Motto »Alles halb so schlimm, das Rote Kreuz kümmert sich ja«. Einer seiner erbittertsten Gegner wird im Laufe der Jahre sein anfänglicher Mitstreiter Gustave Monnier. Von Beginn an ist er dagegen, die Neutralität in den Statuten der Organisation festzuschreiben. Für ihn ist das naives Wunschdenken, das Hirngespinst eines Idealisten. Niemals würden sich die Staaten der Welt auf diesen Grundsatz einigen können. Der Streit der beiden wird zum Beginn einer intensiven Feindschaft.
Ich denke schon, dass am Anfang dieses Konfliktes auch das unterschiedliche persönliche Naturell der beiden gewesen ist. Dunant, das haben wir ja schon gesehen, als er sich vorgestellt hat, mitten im italienischen Unabhängigkeitskrieg Napoleon zu treffen, dass Dunant immer schon ein Idealist war, ein bisschen über den Wolken schwebend, dass er meinte, eine Idee muss nur gut genug sein, dann setzt sie sich schon von selber um. Und Gustave Moynier war genau entgegengesetzt. Er war der Organisator, er war ja Jurist. Bei ihm verlief alles in geordneten Bahnen und man überließ nichts dem Zufall, sondern organisierte vorausschauend schon die Probleme, die man erwartete, sodass da zwei völlig unterschiedliche Charaktere aufeinander stießen.
Henri Dunant setzt sich eigenmächtig über Moynets Einwände hinweg, dringt auf strikte Neutralität und schafft sich damit einen Feind fürs Leben. Bereits 1864 weht die Rotkreuzfahne über Feldlazaretten am Rande zweier Schlachten des Deutsch-Dänischen Krieges. Und im gleichen Jahr unterzeichnen Vertreter von 12 Staaten in Genf die Konvention zur Besserung des Loses verwundeter Soldaten. Die erste Genfer Konvention. In ihren damals 10 Artikeln werden Krankenwagen und Krankenhäuser als neutrale Zonen anerkannt und unter den Schutz aller Kriegsparteien gestellt. Medizinisches Personal erhält grundsätzlich freies Geleit. Verwundete oder kranke Soldaten sollen unabhängig von ihrer Nationalität geborgen und versorgt werden. Dunants Hirngespinst wird Wirklichkeit. Henri Dunant ist zwar Ideengeber und Leitfigur bei der Gründung des Roten Kreuzes, aber eine weltweite Bewegung braucht das Engagement vieler. Und überall auf der Welt sind die gleichen Widerstände zu überwinden. Politiker, die das alles für Gefühlsduselei halten, Militärs, die sich im Krieg doch bitteschön ganz auf das Kaputtmachen von Menschen konzentrieren wollen, Ärzte, die glauben, da wolle ihnen jemand ins Handwerk pfuschen, Pazifistinnen und Pazifisten, die Idee eines humaneren Krieges ablehnen. Stellvertretend für viele möchte ich euch von Clara Barton erzählen, der Gründerin des amerikanischen Roten Kreuzes. Geboren wird sie am 25.12.1821 in North Oxford, Massachusetts. Ihr Vater ist ein großer Patriot und für seine Zeit sehr fortschrittlich. Unter anderem hat er die wahnwitzige Idee, dass nicht nur seine Söhne, sondern auch seine Töchter eine gute Ausbildung bekommen sollten. Schon im Alter von 3 Jahren geht Clara Barton zur Schule und kann bald lesen und schreiben. Als sie 10 ist, stürzt ihr Bruder David vom Dach einer Scheune und wird schwer am Kopf verletzt. Als neben Kopfschmerzen starkes Fieber einsetzt, übernimmt Clara seine Pflege. Sie lernt von einem Arzt, ihm die verschriebenen Medikamente zu verabreichen, ihm Blutegel anzusetzen und die Technik der Vesikulation. Dabei werden zum Beispiel Senfpflaster auf die Haut geklebt und es bilden sich Blasen. Die Idee dahinter ist, dass sich in diesen Blasen schlechte Säfte und Unreinheiten sammeln und der Körper so entgiften kann. Heute wissen wir, dass das nicht funktioniert. Damals dachten viele Ärzte, wenn es nicht hilft, sind es zu wenig Blasen. Da müssen wir noch mal ran. Ein zeitgenössischer Bericht erzählt, dies setzte dem Patienten der Gefahr aus, von Kopf bis Fuß mit Blasen bedeckt zu werden, ja sogar den Kopf rasiert und mit einer Blasenperücke bedeckt zu bekommen, wobei der Arzt überzeugt war, dass er seine Pflicht schwer vernachlässigt hatte, wenn er den Patienten sterben ließ, ohne ihn vorher von der Lende bis zu den Füßen mit wohlgeformten, abgerundeten und gut gefüllten Blasen zu entstellen. Wir wissen nicht genau, wie toll es der Arzt der Bartons getrieben hat. Clara Barton schreibt in ihrer Biografie, von den ersten Tagen und Nächten der Krankheit an blieb ich an seiner Seite. Meine kleinen Hände wurden im Umgang mit den großen, ekelhaften, kriechenden Blutegeln geschult und keine Finger konnten die wütenden Blasen so schmerzlos verbinden wie meine. Und so kam es, dass ich die anerkannte Krankenschwester meines Bruders war. Fast 2 Jahre kümmert sich das Mädchen um ihren Bruder. Als er sich endlich erholt, ist Clara Barton glücklich und vermisst doch sofort das Gefühl, wichtig zu sein und gebraucht zu werden. Nach ihrer Schule wird sie erst einmal Lehrerin. Der Unterricht allein füllt sie nicht aus. Sie verändert jede Schule, an die sie kommt, strukturiert sie neu, löst organisatorische Probleme und stellt an, heute würde man sagen Problemschulen, die Disziplin wieder her. Sobald der Betrieb reibungslos läuft, zieht sie auf der Suche nach neuen Herausforderungen weiter. Immer wieder stößt sie die Autoritäten mit unerhörten und vollkommen absurden Forderungen vor den Kopf. Ich werde niemals die Arbeit eines Mannes für weniger als den Lohn eines Mannes machen, lässt sie die Schulbehörde von Oxford wissen, als man ihr einen verantwortungsvollen Job zum Gehalt einer einfachen Saisonarbeiterin anbietet. Frustriert und gesundheitlich angeschlagen verlässt sie 1855 den Schuldienst, zieht nach Washington und erhält als erste Frau eine Stelle im Patentamt. Zum selben Gehalt wie ein Mann. 3 Jahre erträgt sie ständige Anfeindungen durch ihre männlichen Kollegen, dann wird sie aus politischen Gründen gefeuert, da sie sich gegen die Sklaverei ausspricht. Als der Sklavereigegner Abraham Lincoln 1860 die Präsidentschaftswahl gewinnt, kehrt sie ins Patentamt zurück. Am 12. April 1861 beginnt der amerikanische Bürgerkrieg. Eine Woche später treffen die ersten Verwundeten in Washington D.C. ein. Barton eilt zum Bahnhof, betreut die Männer, organisiert Verpflegung und Verbandsmaterialien. Alles kommt plötzlich zusammen. Ihre Pflegeerfahrung, ihr Organisationstalent, der in der Familie so starke Patriotismus und ihre Hartnäckigkeit. Während des ganzen Bürgerkrieges kümmert sie sich um Verwundete, egal auf welcher Seite sie gekämpft haben. Oft ist sie direkt an der Front im Einsatz. Einmal durchschlägt eine Kugel den weiten Ärmel ihres Kleides und tötet einen Soldaten, den sie gerade versorgt. Ein andermal muss sie Maisstroh als Ersatz für fehlendes Verbandszeug benutzen. Sie wird oft als barmherziger Engel beschrieben und damit auf das damals übliche Frauenbild zurechtgestutzt. Eine Frau dient und kümmert sich. Dafür ist ihr das Lob der Männer sicher. Dabei ist Clara Bartons Arbeit abseits des Krankenbettes viel wichtiger. Sie organisiert und mobilisiert, sie bringt Freiwillige zusammen, sammelt Spenden, wirbt bei Politikern, Militärs und der Öffentlichkeit um Unterstützung und muss sich die ganze Zeit mit Männern herumschlagen, die es nicht ertragen, dass sich Weibsvolk in ihre Angelegenheiten einmischt. Doch ihre Ergebnisse überzeugen. 1864 wird sie von der Generalität zur Verantwortlichen für mehrere Lazarette ernannt. 1865, nach dem Krieg, gründet sie das Office of Correspondence, den weltweit ersten Vermisstensuchdienst. Barton und ihre Assistenten helfen, das Schicksal von mehr als 30.000 Soldaten zu klären. Nebenher tourt sie durchs ganze Land, hält Vorträge, setzt sich für Bürgerrechte und das Frauenwahlrecht ein. Die aufreibende Arbeit zehrt an ihrer Gesundheit.
Also sie ist ja von ihren Ärzten nach Europa geschickt worden, genauer in die Schweiz geschickt worden, um sozusagen ihrer Gesundheit was Gutes zu tun. In der Schweiz hat sie dann Louis Appia kennengelernt. Louis Appia ist neben Dunant einer der Gründer des Roten Kreuzes. Man ist heute auf Dunant fixiert, aber es gab insgesamt 5 Gründer und Louis Appia ist einer von denen, übrigens in Deutschland in Hanau geboren und er ist zu einem späteren Zeitpunkt Schweizer geworden. Und den Louis Appia hat sie persönlich kennengelernt und er hat ihr vom Roten Kreuz erzählt, ihr die Erinnerung an Solferino gegeben. Dann kam der Deutsch-Französische Krieg, ja. Und der Rotkreuz-Idee hat dazu geführt, dass sie dann im Deutsch-Französischen Krieg, im Grenzgebiet, in Straßburg, in Paris, dann verwundete Soldaten gepflegt hat, französische und deutsche auf beiden Seiten.
1881 hält das amerikanische Rote Kreuz seine erste Sitzung ab, in Clara Bartons Wohnung in Washington, D.C. Doch die knapp 60-jährige Barton gründet nicht einfach nur einen Ableger, sie erweitert den Gedanken und die Zuständigkeiten der Organisation. Sie integriert ihre Idee eines Vermisstensuchdienstes und sorgt dafür, dass das Rote Kreuz nicht nur in Kriegen, sondern auch bei Naturkatastrophen und anderen Notfällen tätig wird und sich um Flüchtlinge und Kriegsgefangene kümmert. Ich habe hier noch ein Zitat von ihr, das mir besonders gefällt und das gut zusammenfasst, was sie ihr Leben lang angetrieben hat. Als Lehrerin, als Beamte, als Krankenschwester und, ja, als Macherin. Es ärgert mich, wenn man mir sagt, wie die Dinge immer gemacht wurden. Ich wehre mich gegen die Tyrannei der Präzedenzfälle. Ich bin für alles Neue, das die Vergangenheit verbessern könnte. 1912 stirbt Clara Barton im Alter von 90 Jahren. Heute ist das Rote Kreuz und sein Zwilling, der Rote Halbmond, überall auf der Welt aktiv. Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung umfasst das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften und die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften, zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, DRK. Rechtlich sind all diese Organisationen voneinander unabhängig, aber durch gemeinsame Grundsätze, Statuten und Symbole verbunden. Neben dem Einsatz in Kriegen, bei Katastrophen und in anderen Notsituationen sind Rotes Kreuz und Roter Halbmond in vielen Ländern auch für Dinge wie das Blutspendewesen, für Altenpflege, Rettungsdienste und Sozialarbeit zuständig. Millionen von Menschen wurden gerettet, gepflegt, betreut. Der Beitrag der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung für etwas mehr Menschlichkeit in den unmenschlichsten Zeiten ist kaum zu ermessen. Die Keimzelle der Bewegung, das 1863 gegründete Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kurz IKRK, ist die älteste internationale medizinische Hilfsorganisation und die einzige Organisation überhaupt, die im humanitären Völkerrecht ausdrücklich erfasst und weltweit anerkannt ist. Bevor ich erzähle, wie es mit Henri Dunant weiterging, möchte ich noch einmal auf die Neutralität des Roten Kreuzes zurückkommen. Denn die ist bis heute ein echter Streitpunkt.
Gerade dieser Grundsatz bietet oft scheinbare Angriffsflächen, in dem die Öffentlichkeit ja immer Schwierigkeiten hat, mit dem Gedanken umzugehen, dass das Rote Kreuz auch demjenigen hilft, der eigentlich an der Misere schuld ist, in der die Hilfe nötig ist.
Und schnell ist der Vorwurf da, man würde einen Aggressor unterstützen oder Kriegsverbrechen decken, wenn man auch den Tätern hilft.
Nur ist es klar, ohne Neutralität würde das IKRK dann von Vertretern der verschiedenen Kriegsparteien erst gar nicht vorgelassen.
Schwer zu ertragen manchmal. Auch für diejenigen, die die Hilfe leisten. Und trotzdem das Beste, was einer Welt, in der es Kriege und Kriegsverbrechen gibt, passieren konnte. Vielleicht nur ein schwacher Trost und sicher kein Ersatz für ewigen Weltfrieden, aber auf den wollte sich ja nicht mal der Visionär und Träumer Dunant verlassen. 1895, 32 Jahre nach der Gründung des Roten Kreuzes, lebt Henri Dunant seit vielen Jahren zurückgezogen, von der Öffentlichkeit vergessen und in ärmlichen Verhältnissen in einem Spital im Schweizer Bergdorf Heiden im Appenzeller Land. Er hat ein paar verdammt harte Jahre, Jahrzehnte hinter sich. Der Erfolg seiner Ideen, die Ausbreitung des Rotkreuz-Gedankens, sind mit totalem geschäftlichem Misserfolg erkauft. Naja, ihr erinnert euch sicher, wie er nach Solferino reiste, um seine Geschäfte in Algerien zu retten und stattdessen wildfremde Menschen rettete. So wird das nichts mit dem Business. Dunants Unternehmungen in Algerien sind endgültig gescheitert. Er hat alles verloren, auch sehr viele Freunde, die in sein Unternehmen investiert haben und ihr Geld nun als Verlust abschreiben müssen. Den Calvinisten Dunant muss das besonders schwer erschüttert haben. Wenn geschäftlicher Erfolg wirklich ein Hinweis auf Gottes Segen ist, dann sind Dunants Aussichten auf das Leben nach dem Tod jetzt ziemlich trübe. Und ob so ein paar gerettete Soldaten und die Gründung einer weltumspannenden Hilfsorganisation da irgendwas wettmachen können, ist zumindest fraglich. Und es kommt noch schlimmer. Aufgrund seines Konkurses und einer damit zusammenhängenden Verurteilung stürzt er auch gesellschaftlich ab. Als amtierender Sekretär des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz scheint er nicht mehr tragbar. Er tritt von dem Posten zurück und wird im September 1867 komplett aus dem Komitee ausgeschlossen. Treibende Kraft hinter diesem Ausschluss ist Gustave Mounier, für den die Zeit der Rache gekommen ist. Die folgenden 20 Jahre sind der Tiefpunkt in Dunants Leben. Er verarmt völlig, reist beinahe mittellos durch Europa, abhängig vom Wohlwollen einiger weniger verbliebener Freunde und Gönner. 1881, mit 53 Jahren, kommt Dunant schließlich erstmals nach Heiden. Ab 1887 erhält er von seinen Angehörigen eine kleine Leibrente, die es ihm ermöglicht, sich in dem Dorf niederzulassen und eine bescheidene Unterkunft im Spital zu beziehen. 8 Jahre später begegnet ihm auf einem Spaziergang der Journalist Georg Baumberger und schreibt einen Artikel mit dem Titel Henri Dunant, der Begründer des Roten Kreuzes. Er erscheint zuerst in Deutschland und der Schweiz und kurz darauf in Übersetzung in zahlreichen Ländern Europas. Es ist der Anfang von Henri Dunants Comeback auf der Weltbühne. Der Artikel löst eine Welle der Anerkennung und Unterstützung für Dunant aus. Unter anderem spricht ihm Papst Leo XIII. Seine persönliche Anerkennung aus und er erhält eine Rente von der russischen Zarenwitwe Maria Feodorowna. Dunant schreibt und veröffentlicht weiter. Er steht in regem Briefkontakt mit der österreichischen Pazifistin Bertha von Suttner und verfasst auf ihre Anregung hin mehrere Schriften, die sich gegen den Krieg an sich und jede Form von Militarismus wenden. Von Suttner und die Leistungen und Schriften von Florence Nightingale bringen ihn außerdem zu der Überzeugung, dass im Kampf um dauerhaften Frieden Frauen die wichtigste Rolle übernehmen müssten. Und so beginnt er sich auch für die Gleichberechtigung einzusetzen. Der Höhepunkt der Ehrungen ist das Jahr 1901. Henri Dunant erhält den ersten Friedensnobelpreis. Er teilt ihn mit dem Gründer der internationalen Friedensbewegung, Frédéric Passy. Dunants Preisgeld in Höhe von 104.000 Schweizer Franken wird von einem Freund sicher verwahrt, um es vor Gläubigern zu schützen. Dunant selbst rührt das Geld nie an. Und hier müssten wir jetzt aufhören, wenn die Geschichte ein Happy End haben soll. In seinen letzten Jahren versinkt Dunant trotz aller Anerkennung immer tiefer in Depression. Der Umstand, dass er seine Gläubiger nie vollständig auszahlen konnte, belastet ihn sehr und er fühlt sich ständig von seinem Widersacher Mounier verfolgt und bedroht. Am 30. Oktober 1910 stirbt Henri Dunant und wird, wie er es sich in einem Brief an einen Freund erbeten hat, 3 Tage später ohne Zeremonie und mit nur wenigen Trauergästen in Zürich bestattet. Keine wirklich schöne Geschichte, aber doch eine, die Mut macht, finde ich. Dass wir, die Menschheit, nicht nur immer bessere Werkzeuge erfinden können, um uns gegenseitig kaputt zu machen und wieder zusammenzuflicken, sondern dass sich immer wieder auch Ideen durchsetzen, die den Zeitgenossen wie unrealistische Utopien vorkommen, wie kindische, das Leben ist ein Ponyhof-Fantasien und die eine Generation später schon niemand mehr in Frage stellt. Und eine Geschichte, an die man sich erinnern kann, wenn man das nächste Mal an einem Blutspendebus vom Roten Kreuz vorbei oder hoffentlich eben nicht vorbeigeht. Ich möchte mich ganz herzlich bei Professor Rainer Schlösser für seine Mithilfe bedanken. Falls ihr mal in den Spreewald fahrt, dann besucht doch das Rotkreuz-Museum in Luckenwalde, das er leitet und das auf jeden Fall den Abstecher wert ist. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann sagt es gerne weiter oder abonniert ihn, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Dann verpasst ihr keine Folge. Die nächste zum Beispiel wird ganz besonders spannend, das kann ich versprechen. Da geht es um Henrietta Lacks, die in mehr als einer Hinsicht unsterblich ist und nie erfahren hat, welchen unermesslichen Beitrag sie für die Medizin geleistet hat. Macht's gut und nicht vergessen. Tutti sono fratelli, tutti sono sorelle. Ja, auch Schwestern. Bleibt gesund und neugierig, eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers WakeWord: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Allwang. Produktionsleitung: Josefine Ahleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den WakeWord Studios in München.